ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Ans Pompeianum, in einen Weinberg oder in einen Friseursalon. Mein Aschaffenburg hat mich bereits an die unterschiedlichsten Aufnahmeorte geführt. Dieses Mal stand ein ganz besonderer im Terminkalender, Fort Knox. Und das, ohne bis in den US-Bundesstaat Kentucky reisen zu müssen. Ermöglicht hat mir dies Jürgen Wüst, der aus der Aschaffenburger Musiklandschaft wahrhaftig nicht wegzudenken ist. Doch um über die Uptown House Band zu sprechen, hat uns schlicht die Zeit gefehlt. Hält es der Aschaffenburger doch ganz wie der große Goethe. Zwei Seelen wohnen, ach, in seiner Brust. Für diese 68. Folge von Mein Aschaffenburg galt es nämlich, mit dem 61-Jährigen nicht nur über die Musik, sondern auch über die Kunst zu plaudern. Über sein Faible für Urban Sketching sowie Malkurse auf den Kanaren beispielsweise. Aber natürlich auch über seine zahlreichen Bandprojekte, einen Auftritt mit der legendären Whitney Houston sowie eine Kreuzfahrt des Grauens. Mein Name ist Nina Mählis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast@mein-echo.de. Was lange währt, wird endlich gut.
Ja.
Es würde zu keiner anderen Folge besser passen als zu dieser. Da lacht er schon. Ja, tatsächlich war die Terminfindung bei uns beiden etwas schwierig.
Ja.
Mal war er auf La Palma, mal war er ansonsten irgendwo auf der Welt unterwegs. Deswegen, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute zusammensitzen. Jürgen Wüst, juhu!
Dankeschön, ich freue mich auch, dass es endlich klappt.
Endlich. Und ich muss dir zu Beginn etwas gestehen.
Oh.
Ja, ich muss dir gestehen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir beide heute nicht auch noch die Historie der Uptown House Band verackern. Ja. Das habe ich nämlich in der Folge 56 mit deinem Kollegen Martin Geilberger schon gemacht. Weil ich würde schon zu Beginn dieser Folge behaupten, es würde unseren zeitlichen Rahmen sprengen, weil wir beide auch so viel zu reden haben, dass wir die Houseband mit Sicherheit tangieren, aber nicht komplett nochmal beackern. Also wer möchte, hört die 56. Folge an. Und wir haben nämlich heute sowohl die Kunst als auch die Musik.
Mhm,
genau. Und damit wir hier nicht total uns verfranseln, verfahren wir wie auf deiner Homepage.
Mhm.
Ein Wisch nach links und ein Wisch nach rechts. Einmal die Kunst, einmal die Musik.
Genau.
Lass doch mal mit der Kunst starten. Das ist das, was du studiert hast. Was hast du denn da genau studiert?
Grafikdesign, ne? Diplom-Design hieß es damals, oder Diplom-Designer gibt's, glaube ich, so nicht mehr. Mittlerweile ist es irgendwie Magister, Bachelor, weiß ich nicht mehr. Egal. Das heißt, es geht um angewandte Kunst, hat man das früher genannt. Finde ich gar nicht so schlecht, den Begriff. Das heißt, man macht Werbung an erster Position, man macht aber auch illustrative Sachen vielleicht. Ich bin zum Glück nie so in der wirklich harten Werbung gelandet, weil es auch gar nicht ging. Dadurch, dass ich schon immer eben Musik und Grafik, Kunst und so weiter gemacht habe, war dann gar nicht so viel Platz, um da jetzt wirklich mich mit Kundenbindung, ne, für Werbekunden und so da einzulassen. Was aber eigentlich für mich auch genau das Richtige war. So. Also ich habe ein wildes Sammelsurium an Dingen, die ich mache. Es ist so wie so ein Bauchladen ein bisschen. Was mir aber Spaß macht. Es hat den Nachteil, dass du dich dann nie so ganz vielleicht bis ins allerletzte Eckchen mit einer Geschichte, ne? Man könnte sich natürlich am Klavier zu Tod üben oder man könnte das und das und das. Das ist dann halt nicht so, ne? Aber dafür mache ich diese vielen Dinge, die ich halt mache, und das macht alles Spaß so.
Und ne? Du hättest dich damals entscheiden müssen. Das wäre ja wahrscheinlich eine schwere Entscheidung geworden.
Sozusagen, ne? Ich meine, wenn ich jetzt den Weg gegangen wäre, ich angestellt in der Werbeagentur, dann machst du das halt. Denn klar, dann kannst du auch ein bisschen Hobbymusik machen, aber kommst halt auch über ein bestimmtes...
Das Zeitkontingent ist begrenzt.
Genau. Und bestimmte Sachen sind dann unmöglich, ne? Ja. Also du könntest nie auf Tour gehen mit einer Band oder du könntest nicht, was weiß ich, ne? Wenn es jetzt heißt, morgen in Dresden, das kannst du ja nicht machen.
Nee.
Und so halt, ne?
Wir haben bezüglich der Kunst 2012 schon mal gesprochen. Damals hattest du lange ist her.
Oh.
Du hattest damals eine Ausstellung im Café Hennig.
Ja.
Und du warst mit zahlreichen Collagen dort unterwegs. Das ist nämlich genau. So tatsächlich so ein bisschen dein Steckenpferd. Collagen bist du einfach gerne dabei.
Genau, auf jeden Fall. Das interessiert mich schon seit Schulzeit irgendwie. Also alles, was mit Typografie und Symbolen, Piktogrammen im weitesten Sinne auch. Das heißt auch Sachen, es gibt Sachen, die sind gar keine Schriften, sehen aber so aus wie Schriften. Zum Beispiel hier, was hier an der Wand hängt, ne? Das sind Wellenformen von einer Audiodatei.
Ja.
Die eine gewisse Ähnlichkeit haben zu Landschaft.
Ne? Absolut.
Oder zum Beispiel das links ist eine Flaggenschrift. Das heißt Ahoi im Flaggenalphabet.
Eben, wer das Flaggenalphabet so lesen kann, braucht die Unterzeile.
Ja, das braucht man halt selten. Aber genau, ich sammle gern schon immer, das ist fürchterlich natürlich, ne? Das heißt Papierzettelchen hier und da und so weiter. Und dann kommt halt allerhand zusammen. Ne? Ich verreise gern, was jetzt in den letzten paar Jahren aus bekannten Gründen ein bisschen ausgebremst war, aber das macht auf jeden Fall sehr Spaß und dadurch lernst du natürlich nicht nur Kulturen kennen, sondern siehst halt auch Schriften, siehst Gestaltung und so weiter halt. Ne? Und dieser Mix aus Bild und Ton, das finde ich ganz spannend. So.
Das ist deins.
Auch Collage, ja. Technisch, also das ist auch Toncollage quasi. Ne? Genau, also Grafikdesign und bin aber schon immer eigentlich so mit einem Bein in der Kunst auch eher. Ne? Und das ist dann so ein wildes Hin und Her zwischen Auftragssachen und aber auch freien Sachen, das heißt Bilder malen, Collagen machen und so weiter halt. Weil du das gerade gesagt hast mit dem 2012, Wahnsinn, so lange ist ja. Es gibt nächstes Jahr auch beim Bernhard Hennig wieder eine Ausstellung.
Ja, als hätten wir es gewusst. Ne? Du sprichst aber auch von, ich muss jetzt ablesen, Malerei, ja. Realistisch zugespitzt, ja. Und Zeichnung mit Hang zur Ironie.
Genau, was da draußen zum Beispiel hängt im Atelier sind so ein paar Sachen. Das ist was völlig anderes als diese Collagensachen. Das heißt, es sind schon ziemlich realistische, bisschen übertriebene, geht auch um Gesichtsausdrücke und sowas halt. Das heißt, Figuren, denen man geneigt ist, irgendeine Handlung oder irgendeine Interaktion abzulesen. Irgendwas passiert auf dem Bild, man weiß aber nie, was es ist. Es hat vielleicht auch gar keinen Sinn oder es ist gestört durch irgendwas ganz anderes. Also ich habe zum Beispiel Bilder von Fußballern tatsächlich aus meinem Echo auch mal benutzt und habe eine ganz andere Figur dazu gebaut, die damit gar nichts zu tun haben. Ne? Und wenn du jetzt nur so Gesichtsausdrücke von Fußballern siehst, von so einem Fußballbild, weißt jetzt vielleicht auch, von, weil du das ganze Bild nicht siehst, dass das überhaupt Fußballer sind. Mhm. Du siehst nur Menschen, die komisch gestikulieren oder verzerrte Gesichter haben.
Ja, und du setzt sie in einen anderen Kontext.
Genau. Ja. Und schon geht irgend so ein Kopfkino los als Betrachter und du denkst dir, was ist denn da los eigentlich? Mhm. Ne? Und was machen die da?
Du bist ja seit 90 tatsächlich schon freischaffend. Ist es ja. Dann so, wenn du jetzt mal zurückblickst, dass es dann immer Phasen sind, in der du dich dann eher vielleicht einer Collage hingibst, dann kommt wieder mal die Zeichnung? Oder ist es wirklich immer ein Strom, der so parallel fließt?
Nee. Das ging ziemlich hin und her, so von dem einen zum anderen und hat quasi angefangen, als ich Freiberufler war, habe ich in einer Band im Prinzip gespielt, nämlich die Blue Brothers. Das war so eine Blues Brothers Cover-Truppe, das hat unheimlich Spaß gemacht, war aber Cover halt, ne? Und da gab es aber schon erwähnenswert viele Termine übers Jahr, wir sind da rumgetingelt, so Ruhrgebiet, alles Mögliche. Und ich habe eigentlich mich eher um Kunst und Grafik eigentlich, weil ich da noch nicht so lange mit dem Studium fertig war. Als Berufsbild so gesehen auch, Hauptdings. Das war es dann auch eine Zeit lang und das hat sich dann aber durch viele Musikprojekte, dann die Hausband ist entstanden, mit plötzlich ganz vielen Auftritten und so weiter halt. Ne? Und dann hat sich das so verschoben in Richtung Musik eigentlich. Ne? Und dann gab es halt so ein paar auch mit halbberühmten Menschen wie Edo Zanke, Jule Neigel und so weiter halt. Und dann habe ich mal eine Zeit lang wenig bis gar nichts gemalt und so und schon Grafik gemacht. Und irgendwann war es aber so, dass ich gedacht habe, mit diesem ewigen Grafik nur mit dem Computer und Photoshop und so, ist irgendwie auch öde. So, ich kann eigentlich ganz gut zeichnen und es macht auch Spaß.
Du bist schon einer, der da sehr haptisch auch unterwegs ist. Ne?
Absolut.
Also nur Pixel schieben.
Nein. Also vor allem, das hat sich auch so verändert halt. Ne? Wenn du so mittlerweile durch die ganzen Werkzeuge, die es gibt, das ist ja Wahnsinn halt. Ne? Ich meine, jeder kann, ich sage jetzt nicht, jeder kann ein Bild machen, aber könnte. Die Werkzeuge sind da.
Für ne?
Und man kann sehr schnell ein ganz toll aussehendes Bild zaubern, ne? Mittels, was weiß ich, Procreate und Photoshop und was es halt alles so gibt. Ist ja auch schön, ich benutze es auch alles, aber ich stelle fest, es gibt, das ist ein unvergleichlicher Spaß, Farben auf Papier zu machen oder Stift auf dem Papier laufen zu lassen. So vor Ort. Vor allem zum Beispiel Urban Sketching und sowas halt. Ne?
Das ist genau das Stichwort. Tatsächlich ist es nämlich so, wir müssen jetzt das Rätsel einfach mal auflösen. Oha. Du lässt dir auf La Palma nicht nur die Sonne auf den Bauch scheinen, sondern das Zeichnen ist es tatsächlich auch, was dich dorthin führt.
Auch.
Aber so machen wir jetzt einfach mal den Bogen über die Kunst zur Insel. Du gibst dort Zeichenkurse.
Nicht nur da, genau, sondern auch in der Normandie.
Das jetzt kommt nämlich demnächst im Mai.
Exakt, genau. Teils selbstveranstaltet, teils über die Schweizer Malschule. Das ist eine tatsächlich Malschule in Bern. Die bieten weltweit Kurse an. Mhm. Und mit denen hatte ich irgendwann mal Kontakt aufgenommen und die bieten eben diesen Normandie-Kurs jetzt an und eben auch meinen La Palma-Kurs, vielleicht auch in Zukunft Gomera. Und das ist halt so eine glückliche Situation für mich, weil ich liebe diese Insel und bin seit 20 Jahren da, seit 22 Jahren, immer wieder da gewesen und in den letzten Jahren eigentlich jedes Jahr. Und der Vorteil ist, du kannst halt immer dahin, weil es gibt keine Sommer-Winter-Jahreszeiten erwähnenswert. Es ist immer quasi warm. Es gibt wenig Regen. Das heißt, du kannst eigentlich einen Urban Sketching-Kurs immer machen, im Freien zeichnen. Ne? Und das ist sagenhaft halt. Also das ist schon, es ist Arbeit, aber ich empfinde es nie so richtig als Arbeit, ganz ehrlich. Und da war ich im November für die Schweizer Malschule eben. Deshalb konnte ich das Interview mit dir nicht machen. Und dann war ich im Februar schon wieder da mit meinem eigenen Kurs. So geht es halt.
Und das ist tatsächlich für denjenigen, der es jetzt noch nie gehört hat, Urban Sketching, Zeichen im Freien. Ja. Motive, die Natur uns vorgibt.
Eher die Stadt, ne? Deshalb Urban Sketching ist entstanden durch einen Zeichner, der auch ein Redakteur bei einer Zeitschrift ist oder eher war, glaube ich, weil er so einen Erfolg mittlerweile als Zeichner hat. Der heißt Gabriel Campanario, ist aus Seattle. Und der hat diese Bewegung ins Rollen gebracht. Einfach diese Zeichnung, die er vor Ort in Seattle gemacht hat. Auch bei schlechtem Wetter und so weiter halt. Und hat die ins Netz gestellt und dann haben das Leute gefunden und diese Idee aufgenommen und gesagt, oh, das finde ich eine super Sache, ich zeichne auch vor Ort, stell das auch ins Netz. Und dann ist diese Community entstanden und jetzt gibt's weltweit das Symposien und so weiter. Ne? Und das ist jetzt wahrscheinlich schon 15, 20 Jahre her, der Anfang von ihm da.
Und derjenige, der sich jetzt denkt, das ist ja alles schön und gut, aber La Palma ist für mich unerreichbar, hat im August aber tatsächlich in Aschaffenburg auch die Chance.
Ja, ich glaube, er hat sie jetzt nicht mehr, weil der ist ausgebucht. Also ich mache für die Volkshochschule in Aschaffenburg auch einen Urban Sketching-Kurs, den man natürlich dann hierzulande eher im Sommer macht, also im August im Rahmen dieser Sommer-VHS. Und ich mache einen Kurs, der geht 4 Tage, einmal vormittags, einmal nachmittags. Und als ich das letzte Mal geguckt habe, war der Vormittagskurs ausgebucht mit 10 Leuten. Der Nachmittagskurs waren es, glaube ich, 9 vielleicht mittlerweile auch.
Zumindest theoretisch könnte man dich auch in der Gegend buchen.
Ja, genau. Ich mache noch einen kleinen Kurs, so einen 2-Tages-Wochenendkurs in Reipoldskirchen, das weltberühmte. Ein kleiner Ort in der Pfalz, im sogenannten Musikantenland.
Der dann doch deutlich schneller zu erreichen ist als La Palma.
So schaut's aus.
So schaut's doch aus. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der Mein Echo Newsflat seid ihr immer up to date. Ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de. Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast.
Wir sitzen hier in deinem Studio.
Ja.
Das hat auch einen ganz besonderen Namen. Fort Knox.
Ja.
Welche Goldschätze sind denn hier vergraben?
Keine?
Das ist jetzt aber irgendwie... Ich hätte gedacht, du sagst zumindest, ja, in musikalischer Hinsicht sind hier deutliche Perlen und Talente.
Ja, auf jeden Fall, das ist eine gute Brücke, ja. Nee, die Geschichte ist viel einfacher, als wir den gebaut haben. Sprich, also ich habe einen Aufnahmeraum, der unter diesem Raum ist, sprich im Keller. Und da haben wir so eine Schleuse eingebaut aus dicken Betonsteinen und so weiter. Und der Kollege, der da schwer geschuftet hat und gemauert hat, der Hans, der Wiener, der hat dann irgendwann gesagt, das ist akustisch so dicht, das ist wie Fort Knox. So kam's.
Ist es denn auch so?
Ja.
Also keine Nachbarn, die hier irgendwann mal klopfen und sagen, ah Jürgen,
nö.
Super.
Ja.
Ich finde das hier total praktisch, weil ich habe hier ein paar Meter nur zurückgelegt bis zu dem Sessel, in dem ich jetzt sitze. Und ich bin quasi durch deine, so ein bisschen wie durch deine Lebensgeschichte gelaufen. Ich bin erst an der Kunst vorbei, sitze jetzt direkt neben einem Tasteninstrumentin, der dir total viele Schaltknöpfe, Regler. Es ist hier wirklich alles für dich unter einem Dach.
Ja.
Super praktisch, oder?
Ja, das ist eine traumhafte Situation natürlich. Ne? Das ist das, was ich mir wahrscheinlich halt immer so als junger Mensch schon gedacht habe. Ne? Es gab Mike Oldfield, sagt ihr was?
Ja, natürlich.
Und ich war da zum Beispiel, was Musik angeht, jetzt nicht unbedingt die Art der Musik, sondern ich fand die Idee so faszinierend, dass der alleine eine Platte einspielen konnte. Da gab es so ein Foto in der legendären Tubular Bells Platte und dann hat man, war er so, saß auf dem Boden von dem riesen Studioraum und die ganzen Instrumente aufgebaut halt, ne, so. Und ich hab, oh, wie geil ist denn das, ne?
Ein Traum.
Das ist so, ne, und dann fängst du so an mit, nimmst Klavier auf einen Kassettenrekorder, lässt den einen Kassettenrekorder laufen, wo das Klavier aufgenommen ist, spielst Gitarre dazu, nimmst es auf den zweiten Kassettenrekorder auf. Was fürchterlich klingt und rumeiert.
Und Bandsalat produziert
genau,
im schlimmsten
genau.
Fall.
Aber so hat es angefangen. Ne? Dann hat man halt irgendwann, gab es vier Spur, Kassetten, Rekorder und Zeug halt. Ne? Und irgendwann gab es Computer halt.
Ja.
Und mit den Räumen hier, das ist halt eine wirklich glückliche Fügung. Das war eine Schreinerei. Und also ich habe schon erwähnenswert viel Platz für meine Verhältnisse. Das heißt, ich kann jeden Unfug auch machen, den ich mir ausdenken kann irgendwie, ne? Inklusive eben einem Aufnahmeraum, der hier drunter noch ist. Das war der Spankeller von der Schreinerei.
Also ist es doch noch deutlich größer als das, was ich jetzt schon sehe.
Ein bisschen.
Ja, tatsächlich ist ja die Musik das, ich sag jetzt mal, nee, es ist ja kein Steckenpferd, es ist ja mehr als ein Steckenpferd. Aber zumindest der Bereich in deinem Leben, über den man dich doch sehr, sehr gut kennt in der Stadt.
Ja.
Das klingt jetzt aber irgendwie nicht sehr begeistert.
Ja, doch, ich bin ja ganz froh. Es ist halt so, Musik nimmst, ist halt plakativer, ne? Das ist, geht mehr nach außen. Und Kunst ist halt doch eher sowas Stilles, Kontemplatives quasi, ne? Das heißt, wenn du jetzt in eine Ausstellung gehst.
Ja, das machst du schon mit dir selbst, ja.
Genau. Du werkelst rum und hängst das Endergebnis hin. Und dann ist halt die Frage, wie viel Zeit nehmen sich die Leute halt, ne? Und ich empfinde das auch schon als schwieriger. Mhm. Also diese Aufmerksamkeitsspanne nimmt ja nicht nur bei Kindern ab, sondern bei allen. Ne? Weil jeder hat tausend Dinge am Hals und Social Media und bla bla bla. Ne?
Es ist halt einfach alles schnelllebig.
Es ist zu schnelllebig eigentlich. Es ist zu viel. Mhm. Das ist auch wieder was sehr verlockend ist an der La Palma-Geschichte, weil ich mir da so ein bisschen auch erlaube, mich aus bestimmten Dingen auszuklinken.
Und dich zu entschleunigen.
Ich gucke jeden Tag Nachrichten und so. Das könnte ich hier genauso machen, nur irgendwie hat man da so einen anderen Ablauf. So, ne?
Ja.
Und ich merke, wie das entspannt ist, wenn du einfach nur alle paar Tage mal guckst, wo jetzt wieder was Fürchterliches passiert ist. Ne?
Und ansonsten einfach mal aufs Meer schaust.
Ja, genau.
Lass uns doch mal in deine musikalische Biografie ein bisschen schauen. Du hast vorhin relativ bald gesagt, dass beides ja schon dich früh bewegt hat, Kunst und Musik. Aber die Musik hast du dann zumindest was, ja, das beruflich machen, das wirklich professionalisieren anbelangt, doch hinten angestellt. Die Musik hast du einfach nebenbei dann mehr so als Autodidakt verfolgt oder hast du da auch so eine richtige Ausbildung genossen?
Nee, ich habe gar keine Ausbildung. Ich habe mal einen Volkshochschulkurs kurz besucht für Gitarre. Und der hat einem erklärt, so, das ist
die eine Seite.
Das ist A-Dur, genau, das ist die Nordseite. So in der Art. Und das war halt, ja, so ganz minimal nur. Und irgendjemand in der Schule hat mir am Klavier gezeigt, guck, also hier ist das C, links von den zwei schwarzen Tasten. Und dann habe ich da halt so rumprobiert. Und dann hat sich's ganz gut entwickelt, würde ich mal meinen. Ja, es war halt so, dass ich das nie so richtig als Berufsoption gesehen hatte. Und ich hatte ja nochmal nach dem Grafikdesign-Studium so eine kleine Abbiegung gemacht in Richtung Lehramt und dachte, ich werde vielleicht doch noch Kunstlehrer.
Deswegen bist du auch Fachlehrer für bildende Kunst?
Nicht wirklich. Ich habe ein Jahr oder zwei Jahre Ausbildung gemacht und habe dann gemerkt, ich glaube, das ist nichts für mich, Schuldienst.
Pädagogik.
Ja, vor allem Schuldienst, wo du dann, du musst einen Lehrplan erfüllen, du hast sehr wenig Zeit für die Kiddies und eigentlich sind ganz andere Kompetenzen gefragt als jetzt fachliches Wissen und Kunstverständnis und so. Und habe meine Frau Conny kennengelernt in der Zeit und die Band Blue Brothers, wie ich vorhin schon mal erwähnt, die lief ganz gut. Und dann habe ich es gewagt und habe gesagt, okay, ich versuch's mal als Freelancer, Freiberufler in irgendeiner Form halt, mit Grafik, Kunst und vielleicht auch ein bisschen Musik. Wie gesagt, dann hat sich das so verselbstständigt, aber ich habe keine Musikausbildung. Also ich habe alles mühselig mir selbst beigebracht und halt Kumpels gefragt, wie geht denn das und so und ne, wie heißt denn der Akkord und warum passt denn der Akkord zu dem und so. Und halt Songs von Kassetten rausgehört, wie das halt so war. Ne? Es gab ja keine YouTube-Erklärvideos, sondern du musstest mühselig Stunde um Stunde um Stunde zubringen, bis du irgendwas
kapiert hast. Ja, allerdings. Das heißt, das war bei dir auch nicht die klassische Blockflöte mehr, der du in der Grundschulzeit mal trainiert
wurdest. Gitarre, wie gesagt, so, ne, mit beim Otto Dressler gekauft für 85 Mark. Und dann ein Klavier aus dem Abrisshaus, 200 Mark.
Schnäppchen. Schnabber.
Ja, das Klavier gibt's auch noch in Form eines Objektkastens, weil wir haben es dann zersägt irgendwann, weil es auch nicht mehr reparabel war.
Aber es war auch nicht so, dass du es hast ganz gehen lassen können.
Genau. Ja, sehr schön. Ich hab's noch.
Ja. Und dann hast du tatsächlich seit 1980 schon mit Jazz- und Rockbands gestartet.
Ja.
Also über 40 Jahre. Hast du dir da vor 3 Jahren irgendwas zum Jubiläum selbst beschert?
Nee, nie wirklich. Ja, doch, ein Geburtstagsfete auf La Palma. Weil es war hier nicht abzusehen, kann man feiern oder nicht. Masken, tralala, ne? Dann durfte man hier nur so und so viele Leute vielleicht und so. Aber
ja,
dieses Thema müssen wir nicht besprechen.
Das lassen wir mal. Das ist jetzt auch deutlich
genug
rum.
Besprochen
ja, genug worden. Besprochen. Ja. Ja. Aber was wir besprechen müssen, du bist echt ja ein Wanderer zwischen einigen Genres. Du bist da beim Jazz unterwegs, Soul, Gospel. Mhm. Und jetzt ohne hier Fishing for Compliments, aber du bist schon der Beweis dafür, dass auch weißer Soul funktioniert.
Ja.
Ja, finde ich schon.
Danke.
Ist so.
Danke.
Aber war das, und das ist das, was mich total interessiert, war es dann zum Beginn schon auch schwierig, das zu beweisen? Oder hast du dich da in der Rolle gesehen, beweisen zu müssen, dass es funktioniert? Oder war es dir einfach wurscht und du hast einfach gemacht?
Ich habe einfach gemacht. Also beweisen, glaube ich, wollte ich nichts. Es war halt so, dass am Anfang, ich habe ja gar nicht gewusst, was Soul ist. Ich habe nur gemerkt, oh, Otis Redding, das ist super und so. Ne? Einfach, dir gefällt was und ich habe ja keine Musikausbildung. Niemand konnte mir genau sagen, ja, das ist Soul, ne? Das ist Jazz, das ist Funk und so. Ne? Irgendwann hat man es kapiert und so. Und ganz früh dabei war auch Stevie Wonder. Werd ich nie vergessen, die lange Version von Living for the City in der Hitparade international, Werner Reinke. Irgendwie 8 Minuten oder was. Und das fand ich unglaublich geil. Also den Song, wie er gesungen hat, inklusive, das hat so ein kleines Hörspiel mittendrin in der Stadt, so Stadtgeräusche. Ne? Da schließt sich wahrscheinlich wieder der Kreis. Man weiß ja nie,
absolut,
wo was daherkommt und so. Nee, ich habe dann irgendwie, du machst das nach, was du hörst irgendwie wahrscheinlich. Ne? Also Musik machen hat ja schon viel damit zu tun, dass man Dinge übernimmt, wenn sie einem denn liegen oder wenn man sie irgendwie reproduzieren kann vielleicht. Mhm. Ne? Und das war aber schon immer so, diese Art zu singen, dass das mein Ding war irgendwie. Und dann hörst du halt noch mehr Musik in diesem Genre und dann tauchst du da noch tiefer ein. So, ne? Und dann zum Beispiel war ja einer, der wirklich auch quasi der Held auf diesem Sektor ist Edo Zanki, leider verstorben schon. Den habe ich dann irgendwann auch entdeckt und habe gedacht, sagenhaft, wie geil. Man kann das mit deutschen Texten und so, ne? Und das war schon auch ein Vorbild. Und dann hatte ich ja das Glück, tatsächlich durch einen Ali Neander, Gitarrist von den Rodger Monotones, bei ihm zu landen und habe von der CD gespielt, und eine kleine Tour gespielt und so weiter.
Ja, und du hast auch bei Alben mitgewirkt, sowohl bei den Monotones.
Genau,
Jule Neigel hast du vorhin auch erwähnt, eben bei der. Warst du auch
das dabei. War bei Live nur, genau, so als...
Ja, aber wir müssen ja einfach mal so ein paar Referenzen auch gut, mal genannt gut, haben. Aber du hast auch noch mit ganz anderen, also das habe ich jetzt natürlich auch direkt aus deiner Bio entnommen. Du hast auf Bühnen gestanden mit Leuten wie Elton John, Whitney Houston,
genau.
Toto, ganz, ganz groß.
Hunters.
Ja, und Eros Ramazzotti war auch
dabei. Ja, richtig.
So, welcher von denen hat denn jetzt da Allüren? Hau doch mal raus.
Whitney, das war fürchterlich. Also sie ist wirklich eine der grandiosesten Sängerinnen, die es je gab. Ne? Das ist unglaublich gut. Leider war sie in diesem Konzert nicht gut. Aber das war, glaube ich, ziemlich der Tiefpunkt ihrer Karriere. Und da gab es ja diesen Stromausfall. Das war ganz fürchterlich alles.
Okay, auch noch das Konzert.
Und, genau, und sie bestand darauf, dass wir nicht auf ihrem Teppichboden spielen dürfen, der auf der Bühne schon ausgerollt war und so. Das war ziemlich Zickenalarm so. Und dann halt leider... war sie nicht gut, ne? Aber dann denkst, muss das sein.
Das muss dann nicht sein.
Aber bei allem Respekt, ne? Also man, sie ist wirklich schon die Königin.
Eine der ganz Großen. Ja. Auf welche Zusammenarbeit bist du denn besonders stolz? Sind wir da vielleicht wieder bei Edo oder bei den?
Bestimmt auch, genau. Aber es gibt auch viele, viele so unsung Heroes sozusagen, die du nie wahrnimmst irgendwie, und man begegnet sich in einer Coverband, ne? Also es gibt ja in dieser Coverband-Welt viele Bands, die haben zwar einen Namen, aber gar kein wirklich festes Line-Up. Das heißt, es gibt vielleicht nur eine Person, die die Band im Prinzip zusammenhält, oder so eine halbwegs feste Besetzung. Und es gibt einen Termin und dann kann der nicht, dann wird angerufen, kannst du dann, okay, ne? Das hat eigentlich viele Jahre gut funktioniert und so. Und da, du kommst zu einem Gig hin und kennst vielleicht nur eine Person in der Band. Und das ist aber manchmal toll, weil du sagenhafte Leute kennenlernst, denkst, ach, was gibt's für viele gute Musiker, ne? Und du fängst an zu spielen, einen Song, irgendeinen Coversong, und da entwickelt sich dann trotzdem in dem Coversong was, wo du so merkst, wir sind auf einer Wellenlänge und da passiert was, ne? Das kann sagenhaft sein.
Und ich glaube, das ist auch etwas, was dich, oder zumindest meint man es von außen, nicht wirklich nervös macht. Ich glaube, andere würde das fürchterlich nervös machen, in so eine ungewohnte Situation geworfen zu werden. Mhm. Aber dich, ich meine, da ist wahrscheinlich die Hausband halt der absolut beste Bodenbereiter, zu sagen, wir müssen jetzt zusammen funktionieren, und zwar on point, und wir hatten vorher halt keine 3 Wochen zum Proben, sondern das muss jetzt funktionieren. Ja. Das ist für dich natürlich nachher einfacher als für jemanden, der das nicht gewohnt ist.
Das war eine sehr gute Schule mit der Hausband, weil ich kam auch aus einer anderen Welt eigentlich, ne? Also du hast eine Band gemacht, die Band mit eigenen Stücken, an der wir haben geprobt, ganz wenige Gigs gespielt, hieß Stabile Seitenlage. Und deutsche Texte und so weiter halt. Und da war das undenkbar, dass du überhaupt noch in einer anderen Band spielst. Also man spielt nicht mit anderen Bands. Du hast deine Band. Das ist mein Ding irgendwie, ne? Und das war dann aber schon Geschichte. Und dann ist halt der Klaus Appel auf die Idee gekommen mit der Hausband. Und das war ziemlich aus der Hüfte geschossen. Sehr frech eigentlich auch, ne? So ohne Vorbereitung, so mal gucken, ne? War aber eigentlich auch am richtigen Platz, weil das war jetzt nicht so eine Konzerthalle, ne, sondern es war Kneipe, spielt so ein bisschen in der Ecke, es war so klein, kuschelig, ne. Und das war genau die richtige Spielwiese. Da konnte man mal so ausprobieren, was passiert denn, ne. Und es wurde gejammt und Zeug ausprobiert, und das ist auf jeden Fall die beste Schule dafür gewesen, ne. Keine Ahnung, hunderten verschiedenen Musikern da gespielt.
Ja, und bis heute. Und ihr habt ja auch immer noch Bock drauf, man merkt's ja.
Absolut, ja.
Aber du hast auch Bock, und das ist Gott sei Dank jetzt heute anders. Du sagst nicht, es darf nur die Hausband sein, sondern du hast eben eigenes Material. Das müssen wir auch einfach nochmal sagen. Yep. Du hast tatsächlich eigenes Material, und ich glaube, da hast du auch immer noch Bock drauf.
Ja.
Punkt.
Auf jeden Fall. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger geworden aus verschiedenen Gründen. Das Ausgehverhalten von Menschen, was Konzerte angeht, hat sich schon sehr verändert in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren. Wahrscheinlich in den letzten 5 Jahren noch mehr irgendwie, weil, ja, jetzt natürlich Corona und Inflation, das macht es nicht einfacher, ne? Ich habe das Gefühl, es läuft jetzt alles wieder ganz gut an, ist noch nicht ganz wie vorher, aber es geht in die richtige Richtung. Kleines Problem sehe ich, junge Menschen, für die hat Live-Musik nicht diesen Stellenwert. Also bei Big Names ja, aber jetzt in so ein Konzert mal in einem Club gehen, wo ich die Band vielleicht gar nicht kenne, einfach
aber
mal
gucken. Aber mich vielleicht überraschen lassen kann, ja.
Genau, dann, oder ich überprüfe das vorher schon mal und gucke mir alle Videos an und sage dann, ach nee, ist doch nicht so toll, fertig. Das bedeutet aber, du wirst auch nie dieses Erlebnis haben, ich gehe mal dahin und denke, oh, wie toll. Mhm. Ne? Weil vielleicht ist das, was sie da live spielen, ganz anders als das 3 alte Video, was du da gesehen hast. Ne?
Bleibt ja auch immer ein Video. Ein Video kann halt die Live-Stimmung nie transportieren.
So ist es. Deshalb wissen wir auch, dass Streaming keinen Sinn hat.
Dein Wort in Gottes Gehörgang.
Aber gut.
Aber dann lass
es. Mein Versuch.
Genau.
War ja okay.
Eben. Soll es alles zur rechten Zeit gegeben haben und jetzt ein Haken dran. Aber du hast ja eben noch andere Projekte. Die müssen wir ja schon auch nochmal erwähnen. Es gibt Nightshift. Es gibt Andy Osten Band.
Ja, genau. Stimmt. Wir spielen ja am Samstag. Andy. Genau. Muss ich mal nur mal kurz in die Songs reinhören und mir das ganze Programm.
Ja, wäre schlecht, wenn du da nicht dabei wärst.
Oh. Das macht auch echt Spaß. Das ist eine auch lustige Baustelle. Ist ja auch lustig natürlich, ne? Also es ist ja Comedy gemischt mit den Songs vom Andy. Das macht auf jeden Fall Spaß. Nightshift, ist eine Band, der ich schon seit 2002 spiele. Wahnsinn. mit Kreuzfahrtschiff und dem ganzen Quatsch halt, was man so manchmal macht.
Auch tatsächlich noch ein Stichwort. Du willst es.
Ja. Aber die Band ist eine gute Band und die meisten sind schon sehr lange dabei. Das heißt, wir kennen uns gut und fahren auch manchmal zusammen, wie jetzt im Sommer nochmal nach Kalabrien, machen Musikurlaub und so weiter. Das macht auch Spaß. Und dann gibt's noch ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Das nenne ich Neue Ferne. Das habe ich letztes Jahr im Museumshof bei den Kulturtagen durfte ich das machen. Ein Musik-Video-Projekt. Das heißt, entstanden ist es eigentlich so ein bisschen ohne den Zwang zu haben, das öffentlich machen zu müssen, sondern nämlich bei, wir sind, ich glaube, 6 Wochen oder was durch Neuseeland getuckert vor über 10 Jahren. Und ich habe einfach mit dem Telefon oder auch Minidisc, weiß ich nicht mehr, was das genau, war schon ein iPhone, Aufnahmen gemacht, so vor Ort. Also man nimmt Stimmen auf, Geräusche und so weiter, ne? Field Recordings nennt man das sowas. Und habe dann da auch tatsächlich so im Bus und abends im Backpacker-Dings irgendwelche Musiken dazu gebastelt. Mit so einem Mini-Keyboardchen und einer Reisegitarre, Traveler-Gitarre. Und das waren so Klanglandschaften halt. So.
Ja, ein vertontes Reisetagebuch.
So ein bisschen, ja. Genau. Und da hatte ich so ein paar Tracks und das konnte ich irgendwann mal so veränderte Version davon bei einem Projekt mit dem Ingo Bracke, so ein Multimedia-bildender Künstler, der so Projektionssachen macht, mit ihm zusammen machen in der Kirche und hatte dann eigentlich die Idee, eigentlich könnte ich da mir mal selbst so Projektionen dazu überlegen. Das heißt, Filme zu diesen existierenden Songs machen, die da drauf geschnitten sind, also damit korrespondieren. Ne? Und es gab ein Stipendium von der GEMA, während Corona, als Corona-Unterstützung. Das konnte man beantragen und hat dann ein Projekt vorgeschlagen. Ich will das und das machen. Und dann hat man das bekommen oder nicht. Ich habe es bekommen, dankenswerterweise. Und konnte mir dann halt da mal wirklich ein paar Wochen Zeit nehmen, diese Videos zu basteln. Ne? Also musst du ja erstmal die Software lernen und so weiter halt. Und bist du da so, gibt's ja 1000 Möglichkeiten, erforschst ja so ein neues Feld. Ne? Und das hat aber auch unvergleichlichen Spaß gemacht, sich da auszutoben, weil das wieder dieses Collage-Prinzip dann wieder visuell, aber in bewegten Bildern war.
Und dazu deine Lust auf die Welt.
Genau. Und das will ich noch ein bisschen weiter verfolgen, dieses Projekt. Neue Ferne heißt es.
Wie strukturiert man sich bei diesen Keine ganzen Ahnung. Projekten selbst?
Keine Ahnung. Also ich bin halbwegs ordentlich so und schreibe mir jeden Mist auf Kalender oder Zettelchen, weil wenn ich es nie mache, ist es weg. Das ist.
Aber deswegen steht auch hier die Tür offen. Das heißt, du kannst minütlich zwischen Kunst und Musik einfach switchen.
Auf jeden Fall, ja. Das ist ein Traum schon, muss man sagen. Ne?
Welche Kooperation kann denn da überhaupt noch auf dich warten? Von was träumst du, wenn, oder was sagst du vielleicht, wenn ich dich eben frage, was kann denn da überhaupt noch kommen? Du hast eigenes Material, du hast auch die Coversparte schon abgedeckt, du hast die freie Spielwiese mit der Hausband, du hast die Kunst, du hast die Kultur, du hast das Reisen in Verbindung mit einem Job. Was kann denn da überhaupt noch kommen?
Keine Ahnung.
Na, von irgendwas darf man doch träumen.
Ja, also es gibt, ich habe so eine lange Liste mit einfach so Projektideen. Und da gibt's allerlei. Also es gäbe so an bildender Kunst noch einiges zu tun, was so Mischtechniken bei Druckgrafiken zum Beispiel angeht. Da hätte ich noch mal ein bisschen Lust zu forschen, weil das auch eigentlich so ein Anachronismus ist. Ne? In diesem Zeitalter von verfügbaren Bildern und Reproduzierbarkeit mit Drucktechniken ist ja sowas Archaisches, Einfaches, ne, mit Ausschuss und mit, aber was dann vielleicht.
Das ist irgendwie so ein bisschen back to the roots, jetzt wo die künstliche Intelligenz einfach alles schon selbst
Bilder
macht.
Malt, genau, ja. Genau, und das wäre sowas, dann will ich natürlich vielleicht irgendwann doch nochmal eine zweite CD mit eigenen Songs machen, auch wenn das Format CD, der Vergangenheit angehört.
Ja, die musst du dann halt doch bei Streaming-Portalen zur Verfügung
Wahrscheinlich,
stellen.
Wahrscheinlich, so schaut's aus, ja. Wo es ja auch diesen Podcast dann gibt.
Gell? Ja, selbstverständlich. Und zwar auf allen gängigen. Gut, dass du das sagst.
Ja, genau. Ich hatte mal eine vage Idee im Zusammenhang auch mit diesen Klanglandschaften, wo man natürlich auch gerne elektronische Klangerzeuger benutzt. Und ich finde es aber ganz spannend, zum Beispiel sowas zu machen, nur aus akustischen Instrumenten, die aber so ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Das heißt, man nimmt ein Akkordeon und entlockt ihm merkwürdige Klänge. Mhm. Oder streicht eine Geige, ich kann gar nicht Geige spielen, aber ich würde es trotzdem tun.
Ich wollte gerade sagen, das hatte ich doch bisher auch nicht dran gehindert.
Ja, genau. Und sammelt ja auch ein bisschen Instrumente, ne? Also das ist eine Charango zum Beispiel aus Peru. Und
ja,
so
wir nähern uns Mike Oldfield, ich sehe schon.
Ja, genau, genau. Und würde zum Beispiel so eine Musik machen, die vielleicht am Ende ein bisschen wie so eine elektronische Musik klingt, aber eigentlich gänzlich unelektronisch entstanden ist. Ne?
Ja.
Und vielleicht eben auch, indem man noch Geräusche aufnimmt und die ins Musikalische verbiegt und sowas halt. Ne?
Ja, da so sind wir wieder sehr bei der Collage, ich sehe schon. Das ist schon dein Ding, egal ob Kunst oder Musik.
Stimmt, ja, stimmt.
Ja, was sagt denn der Privatmann? Ich frage dich das ganz bewusst, ich habe dich das nämlich vor 11 Jahren schon mal gefragt. Dein Traum, du hast mir damals gesagt, ich verrat's dir, du würdest von einem Haus am Meer träumen, du würdest es aber zur Not auch ohne Pool nehmen.
Richtig.
Sind wir da noch dabei?
Sind wir dabei.
Ja, genau. Und jetzt müssen wir auch noch mal die Kurve kriegen zu der tollen Kreuzfahrtgeschichte. Du hast es leider eben selber schon angesprochen.
Oh Gott.
Ja, dein peinlichster Moment, ein Auftritt auf der AIDA im Jahr 2002.
Das weißt du.
Ja, aber du musst jetzt natürlich uns allen die Details verraten. Was war denn da so peinlich?
Oh Gott. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt wie Sonnenschein. Oder so ähnlich. Wir wurden genötigt von dem Schiffsbespaßungsmensch, weiß nicht, wie der Titel das war.
Der Onboard Entertainment.
CEO of Entertainment Head Department. Genau. Ihr müsst Schlager spielen, das ist hier, ne? Mit dem Pop und Soul, das geht nicht, ihr müsst Schlager spielen. Und das war so am zweiten Tag halt, du bist 4 Wochen auf dem Kahn und man hätte jetzt halt richtig blockieren können oder man lässt sich drauf ein. Man hat gedacht, naja, sieht da mir keiner mehr, probieren es mal.
Blockieren hätte wahrscheinlich ausschiffen im nächsten
Jahr. Ja, man hat Verträge und so halt, ne, das ist schwierig, ja.
Hast dich dann jetzt knappe vier Wochen dann dem Schlager verschrieben?
Nee, also es war nicht ganz so schlimm. Wir konnten das dann nur so teilweise einbauen und das Ganze wurde dann auch verteilt auf verschiedene Sänger. Aber wie gesagt, Roberto Blanco, das war mein Höhepunkt, ein bisschen Spaß muss sein. Weil dazu kam, ich kannte den Song halt nicht wirklich, ne? Und weißt du, du singst da irgendwas, du weißt nicht, wie der Text geht, du weißt eigentlich nicht, wie die Musik geht und so. Und singst das auf eine Art, die vollkommen unpassend ist. Und es war null entertaining für die Leute halt, ne? Was ja Sinn der Übung gewesen war, ne? Die Sängerin Natascha, damals noch nicht, Russin, damals noch nicht so lange in Deutschland, musste dann auch deutsche Texte singen und hat dann halt absurdes Zeug irgendwie, griechischer Wein und so halt, ne? Das war sehr lustig.
Naja, auf so Kreuzfahrtschiffen gibt's ja oft auch durchaus gut gefüllte Cocktailgläser. Ich nehme mal an, das war dann dem Publikum irgendwann auch schon egal.
Ja, genau, genau. Wir mussten alle in den Zug danach dann.
Lang ist es her und ist auch Gott sei Dank rum.
Ja, das muss man nicht machen, sowas.
Nee, du machst jetzt lieber das, auf was du Bock hast. Das ist auch richtig so.
Genau.
Wann ist denn das nächste Hausband-Datum? Ich habe es gar nicht im Kopf.
11. Mai oder so, glaube ich. Mittwoch wieder.
Naja, zumindest seid ihr ja relativ regelmäßig, Gott sei Dank, wieder am Start.
Yep, genau. Dann ist Sommerpause und dann im September wieder.
Geht's weiter?
Yep.
Gibt es da auch irgendeinen Wunschkünstler, den du gerne mal dabei hättest? Oder habt ihr die tatsächlich alle schon abgekratzt?
Nee, die haben wir natürlich nicht. Das Problem ist natürlich, die man gerne hätte, reisen die an, ne, von Timbuktu nach Aschebesch. Aber ich glaube, der Martin hat es damals auch gesagt, der Gregor Meile wäre natürlich ein Kandidat, den wir alle gerne hätten. Und dadurch, dass der Markus da ja spielt, ne, ist es vielleicht ja einmal möglich.
Bestimmt.
Ja.
Aber du kommst natürlich aus dieser Nummer hier auch nicht raus ohne die Fragenbox. Nee, natürlich nicht.
Oh.
Ist auch nichts mehr mit Kreuzfahrtschiffen drin.
Danke.
Versprochen.
Danke.
Dreimal bitte.
Ach du liebe Gott. Ein besonderer Ort in Aschaffenburg ist für mich das Mainufer, weil es vor meiner Haustür ist und ganz sehr schön ist.
Wie praktisch.
Ne?
Auch das Mainufer ist hier nicht weit.
Ja.
Das Studio nee, die Kunst nee, alles nah.
Herrlich. Daring. Meine schönste Kindheitserinnerung. Ich habe irgendwie immer mal so ein Bild im Kopf von Sommer mit so gleißendem Sonnenlicht. Und meine Mutter hat die Matratzen aus dem Bett auf Leitern im Hof aufgebaut und ausgeklopft. Verstehst du wie?
Ja.
Also es gab doch früher in alten Betten so dreiteilige Matratzen.
Ja, frag mich nur, was dich daran fasziniert hat.
Das weiß ich nicht, aber ich habe so ein Bild. Das ist nur so eine Emotion. Was ist so ein Bild, so Sommer unheimlich viel Licht, warm. Und dieses kann ich nicht weiter erklären.
Ja, weil Licht und warm ist ja tatsächlich was, das mich bis heute begeistert.
Das stimmt. Jetzt, wenn man das so sieht, ja. Stimmt. Ich war noch nie im Skiurlaub. Und ich glaube, ich werde es an dem mehr tun. Tada! Achtung! Zuletzt gelacht habe ich über... Was war denn das? Wir haben neulich bei irgendeinem Film sehr gelacht. Das gibt es manchmal, dass es auch richtig schlimm laut lachen muss.
Und du hast auch noch Zeit für Filme.
Also auch. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Also lachen kann ich zum Beispiel oft über den Thorsten Sträter.
Ah, guck.
Der also hat so eine Art von Kabarett. Humor, die ich nicht sagen auf diese.
Also du verschließt dich tatsächlich keiner Kunst. Auch Kabarett, Film.
Ja, auf jeden Fall.
Alles.
Ich habe da durch den Andi halt auch so einen anderen... Man nimmt das anders wahr, wenn du das mal so von innen gesehen hast, wie das so funktioniert. Ne? Und ich habe da auch schon echt Respekt. Ne? Das ist nicht so einfach, das zu machen, Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Halt so. Und es gibt halt welche, die können es, und das ist schon schön.
Das ist auch gut, dass es die gibt, weil es gibt auch die anderen.
Genau.
Wort zum Sonntag, ich danke dir sehr, dass es heute geklappt hat. Ja. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank.
Dito, vielen Dank. Bis demnächst.
Auf jeden Fall.
Ein Blick in den kolossalen Kalender offenbart, dass der nächste Hausband-Gig nicht am 11., sondern bereits am 10. Mai ansteht. Wie in dieser kommt auch bei der nächsten Folge von Mein Aschaffenburg die Kunst nicht zu kurz. Online geht die 69. Folge wie gewohnt in 2 Wochen, also am Donnerstag, 11. Mai, auf der Homepage des Medienhauses Mein Echo sowie überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr Mein Aschaffenburg abonniert und dem Podcast viele Bewertungssternchen schenkt.